guten Morgen auch von mir. Das war schon fast eine Zusammenfassung der Predigt. Du bleibst treu, du bleibst an meiner Seite. Du warst an meiner Seite, du bist an meiner Seite und du bleibst an meiner Seite. Ich sage euch jetzt gleich vorab als Vorwarnung, die Predigt hat einen längeren Teil und zwei ganz kurze. Also keinen Schreck bekommen, wenn ihr nach dem ersten Teil auf die Uhr schaut. Kennt ihr das, dass ihr denkt, das ist doch zum aus der Haut fahren, wenn ihr euch vielleicht mal so richtig schön aufregt? Eugen Roth hat das mal, dieses Gefühl, zusammengefasst in einem ganz kurzen Gedicht, das das schön auf den Punkt bringt, finde ich, ein kurzer Vierzeiler. Oft führt man gern aus seiner Haut. Forschend um sich schaut, erblickt man ringsum lauter Häute, in die zu fahren auch nicht freute. Ja, okay, also eine andere Haut ist wohl nicht die Lösung. Und trotzdem, ganz so toll fühle ich mich ja auch nicht immer in meiner Haut. Ich bin nämlich zu, ja, was jetzt eigentlich? Wahrscheinlich hat jeder von uns sein Lieblingswort, das er da einsetzen würde. Ich bin zu, Punkt, Punkt, Punkt. Oder vielleicht nicht Lieblingswort, sondern Schreckenswort. Die Auswahl ist ja unüberschaubar groß. Ich bin zu klein, zu schwach, zu jung, zu alt, zu langweilig, zu ungeschickt, zu unbegabt, zu schüchtern, zu normal, nicht normal genug. Vielleicht war jetzt dein Ich bin zu, Punkt, 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 Wort schon dabei. Wir haben es heute mit den Lückentexten, Hanna, ne? Genau. Vielleicht hast du noch ganz andere auf Lager, da gibt es wahrscheinlich nichts, was wir da nicht einsetzen könnten. Ich bin zu, Punkt, Punkt, Punkt. Das ist ein altes Thema. Mich hat in den letzten Tagen ein Text aus dem ersten Teil der Bibel, aus dem Alten Testament, nicht losgelassen. Und ich habe eigentlich keine Ahnung, warum. Denn das Problem, um das es da geht, ist eigentlich schon seit längerer Zeit nicht mehr wirklich mein Problem. Da sagt nämlich jemand, ich bin zu jung. Ich musste gerade noch an ein Gespräch denken, das ich mal mitgehört habe. Da sagte jemand einer Bekannten, die so in meinem Alter etwa ist, du siehst noch genauso jung aus wie vor 10 Jahren. Und sie sagte ganz trocken, ja, aber ich brauche jeden Tag länger dafür. Also das ist vielleicht dann eher meine Realität. Aber jetzt lüften wir erstmal das Geheimnis, um was und um wen es da ging bei diesem Ich bin zu jung Gefühl. Es geht um den Propheten Jeremia. Auf Bildern wird er ja meistens als alter Mann dargestellt, aber er hat auch jung angefangen. Zeitlich kann man übrigens ganz gut einordnen, wann Jeremia gelebt hat und als Prophet unterwegs war. Das geht gut aus den Namen der Könige hervor, die im Jeremia-Buch erwähnt werden und lässt sich dadurch wirklich ganz gut historisch einsortieren. Seine Berufung wird so etwa um das Jahr 627 vor Christus gewesen sein. Zu der Zeit war Josia der herrschende jüdische König und das Ende von Jeremias öffentlichem Auftreten war zur Zeit des jüdischen Königs Zedekia gut 40 Jahre später, also wirklich eine lange Aufgabe, die er da übernommen und ausgefüllt hat. Das Ende war dann eben, als das Südreich von den Babyloniern erobert wurde und die Stadt Jerusalem und der Tempel zerstört wurden. Eine schlimme Zeit und kein Zuckerschlecken für einen Propheten, der in dieser Zeit etwas von Gott weitersagen sollte. Und er hat dann auch kräftig angeeckt mit seiner Verkündigung. Er war unbeliebt, und das ist sehr vorsichtig formuliert. In seinem Heimatort Anatot wollte man ihm ein Redeverbot erteilen und man ging schließlich so weit, dass man ihn in eine ausgetrocknete Zisterne warf, um ihn zum Schweigen zu bringen und loszuwerden. Aber wie hat es denn nun angefangen? Darum soll es jetzt gehen. Und das schildert Jeremia uns so. Der Herr sprach zu mir, ich habe dich dazu bestimmt, dass du den Völkern meine Botschaft überbringst. Herzlichen Glückwunsch. In der Situation hätte ich das nicht gerne gehört, muss ich sagen. Und das kam ja nun auch ziemlich unvermittelt. Jeremia wohnte in einem kleinen Dorf, etwas nordöstlich von Jerusalem, nicht der Nabel der Welt. Ich vermute, es war so ein bisschen wie Bayertal. Also da kommen wir her, ne? Nicht, dass ich jemandem von euch zu nahe trete. Und er stammte aus einer alteingesessenen Priesterfamilie. Und die waren eher dafür zuständig, die Tradition zu wahren. Ganz anders als die Propheten, die Neues reinsprechen sollten in die jeweils aktuelle Situation und den Blick nach vorne richten sollten. Gesucht hat Jeremia sich diese Aufgabe offenbar nicht. Gott spricht ihn einfach direkt an und fällt so ziemlich mit der Tür ins Haus. Ehrlich gesagt, mir würde Angst und Bange werden. Und so ging es wohl auch dem Jeremia, wenn wir jetzt weiterlesen. Er sagt nämlich, aber allmächtiger Herr, wehrte ich ab, ich kann nicht gut reden und ich bin noch viel zu jung. Ha, gleich zwei schlagende Argumente. Sollte reichen, oder? Mit dieser Reaktion ist ja der Jeremia übrigens in sehr guter Gesellschaft. Hannah hat uns schon darauf hingewiesen, dass mit dem ich kann nicht reden, das hat Mose ja genau so gesagt, als Gott ihn losschicken wollte, um Israel aus Ägypten rauszuführen. Jona ging gleich noch einen Schritt weiter, der hat gar nicht erst argumentiert, als Gott ihn nach Ninive schicken wollte, sondern er haut ab. Abgang in eine gegensetzte Richtung. Und hier nun also Jeremia. Mit zwei Argumenten kommt er und ehrlich gesagt finde ich, das sind zwei Argumente, die ziemlich vernünftig klingen. Erstens, ich kann nicht reden. Zweitens, ich bin noch jung. Ich bin zu jung. Ist das nun einfach eine Ausrede? Hat Jeremia vielleicht einfach keine Lust? Ehrlich gesagt, dafür hätte ich volles Verständnis. Prophet sein in dieser politischen Situation und in dieser geistlichen Situation im Land, danach würde ich mich auch nicht drängen. Das braucht eine gehörige Portion Mut. Und den möchte Jeremia wohl nicht unbedingt beweisen müssen. Vielleicht hat er ihn auch einfach gar nicht. Aber ich glaube eher, dass das nicht nur eine Ausrede ist, sondern wirklich das Lebensgefühl von Jeremia. Ich kann das nicht. Reden ist nicht meine Stärke. Was soll ich denn sagen? Und wie soll ich das denn sagen? Und wer hört mir überhaupt zu, wenn ich aus der Provinz nach Jerusalem komme? Und dann noch in meinem Alter. Ein junger Mann, keine Erfahrung, kein Ansehen als gestandener Mann. Wer bitte soll mich da als Autorität akzeptieren? Sorry, Herr, ich bin zu jung. Da will Gott ihm nun also eine Aufgabe zumuten, der er sich nicht gewachsen fühlt. Jeremia ist zwar jung, aber nicht dumm und er ahnt sicher, dass er ordentlich Gegenwind bekommen wird, wenn er unangenehme Wahrheiten zu sagen hat. Ich glaube, er hatte auch ganz einfach Angst. Die Angst, die Aufgabe ist zu groß, dafür bin ich zu klein. Die Angst davor, dass die anderen ihn ausgrenzen und auslachen. Auslachen und verspotten wäre ja noch das Harmloseste. Die Angst ist einfach nicht zu packen und zu versagen. Aber ist es dann nicht ziemlich unbarmherzig von Gott, dass er Jeremia diesen Auftrag gibt? Könnte man meinen, oder? Aber das kommt in ein anderes Licht, wenn wir mal lesen, was Gott vor dieser Beauftragung sagt. Der Herr sprach zu mir, ich kannte dich schon, bevor ich dich im Leib deiner Mutter geformt habe. Schon vor deiner Geburt habe ich dich dazu bestimmt, dass du den Völkern meine Botschaften überbringst. Und dann kommt die Antwort von Jeremia, aber allmächtiger Herr, ich kann nicht gut reden, ich bin noch viel zu jung. Ich glaube, dieser Satz, der davor steht, ist ein ganz wichtiger und für mich bekommt das Ganze dadurch einen ganz anderen Charakter. Gott beschreibt hier ja ganz eindrücklich, wie gut er Jeremia kennt, von Anfang an oder eigentlich muss man sagen, vor dem Anfang schon. Nicht nur das, er hat ihn geformt, er hat ihn gestaltet, geschaffen, ausgestattet, er hat ihn geformt. Also er hat alles in ihn hineingelegt, was er ist und was er kann. Und er hat ihn offenbar von vornherein für einen ganz bestimmten Auftrag vorgesehen. Das heißt dann doch aber auch für Jeremia, ich bin wichtig in Gottes Augen. Gott wollte mich und Gott will mich. Ich habe eine Aufgabe in dieser Welt. Nun ist ja nicht jeder von uns ein Jeremia und ich bin ehrlich gesagt ganz froh darüber, dass ich nicht mit ihm tauschen muss. Aber dass Gott uns echt geplant und gewollt und gestaltet hat, das gilt bestimmt auch für uns Nicht-Jeremiasse. Vielleicht kann uns das etwas Gelassenheit geben, wenn wir vor einer Aufgabe stehen, bei der wir erstmal Schnappatmung bekommen. Nein, wir können nicht alles. Müssen wir aber auch gar nicht. Und manchmal wäre es ja wirklich auch schlicht dumm, wenn wir eine Aufgabe übernehmen, die wirklich so gar nicht zu uns passt. Aber wenn ein Auftrag wirklich von Gott kommt, dann wird er sich wohl etwas dabei denken, oder? Vor diesem Hintergrund finde ich es dann fast ein bisschen zu schmunzeln, was Jeremia hier sagt. Herr, nett gemeint, dass du mir das zutraust, aber da hast du was übersehen. Ich kann nämlich nicht reden und ich bin zu jung. Was denkt er eigentlich, was Gott Sinnvolles darauf antworten könnte? Vielleicht, ach ja, stimmt ja, Jeremia, da war ein Fehler in meinem Plan. Oder, ja gut, dass du sagst, das merke ich jetzt auch gerade, dass ich dich für diese Aufgabe doch fehlkonstruiert habe. Gut, dass du das sagst, nichts für Unguck, ich guck mal woanders weiter. Das denkt er doch nicht wirklich, oder? Macht keinen Sinn. Übrigens, was ich hier ganz bemerkenswert finde, ist, Gott wird nicht wütend. Das könnte er ja auch gut. Er ist Gott und er gibt dem Jeremia einen Auftrag. Es gibt hier kein Wort davon, dass er Jeremia zurechtweist. Er könnte das mit gutem Recht machen. So etwa, geht's noch? Was meinst du eigentlich, mit wem du hier redest? Wenn ich dir sage, du sollst reden, dann redest du. Nein. Er geht ganz anders mit Jeremia um. Er setzt ihm ja nicht einfach den Auftrag vor, los geht's, rede, sondern er stellt das in einen Rahmen. Er sagt dem Jeremia doch zuerst mal, dass er gewollt und für eine Aufgabe geschaffen ist. Und wie besonders ist seine Reaktion nach Jeremias Antwort, da bin ich nicht der Richtige, ich bin zu jung. Da sagt er ihm nämlich, sag doch nicht, dass du zu jung bist, antwortete der Herr. Du sollst hingehen, wohin ich dich sende und sagen, was auch immer ich dir auftragen werde. Vor den Menschen brauchst du keine Angst zu haben, denn ich werde immer bei dir sein und dich retten. Das verspreche ich, der Herr. Kein Wort des Tadels. Stattdessen eine riesige Zusage. Vor den Menschen brauchst du keine Angst zu haben, denn ich werde immer bei dir sein und dich retten. Das verspreche ich. Der Herr. Vor den Menschen brauchst du keine Angst zu haben. Das ist das Fürchte dich nicht, das uns so oft in der Bibel begegnet, als ganz wichtiger Zuspruch. Und das, was die Furcht nehmen soll und nehmen kann, das ist das Versprechen von Gottes Gegenwart und Nähe und Begleitung. Das, was ihr gesungen habt, du bleibst an meiner Seite. Vielleicht lässt sich wirklich auch nur so der Auftrag annehmen und aushalten. Denn an diesem Punkt bleibt Gott ja hartnäckig. Das sagt er nochmal ganz ausdrücklich. Doch, du sollst hingehen, wohin ich dich sende, und sagen, was auch immer ich dir auftragen werde. Du sollst, das hören wir nicht so gerne, aber ein Du sollst mit dem Versprechen, dass Gott dabei ist, das verliert vielleicht ein bisschen den Schrecken. Jeremia brauchte das übrigens ganz dringend, denn sein Dienst war und wurde extrem schwierig und er konnte das auch nicht einfach fröhlich wegstecken, sondern er hat wirklich immer wieder Phasen in seinem Leben gehabt, in denen er gelitten und geklagt hat. Das, glaube ich, lässt sich nur aushalten mit dieser Zusage Gottes, ich bin bei dir. Wir haben ja schon gehört, dass Gott den Jeremia von vornherein für seine Aufgabe ausgesucht hat. Und er hat bestimmt daran gedacht, ihm dafür die grundsätzliche Ausstattung mit auf den Weg zu geben. Aber jetzt, wo es mit der Umsetzung losgeht, tut er nochmal etwas ganz Besonderes. Er handelt und das beschreibt Jeremia uns so. Dann berührte der Herr meinen Mund und sagte, hiermit habe ich meine Worte in deinen Mund gelegt. Ich gebe dir die Vollmacht, vor Völkern und Königreichen zu reden. Manche von ihnen sollst du entwurzeln und einreißen, zerstören und vernichten, andere sollst du pflanzen und aufbauen. Ich finde, es ist eine schwierige Aufgabe, eine harte Aufgabe, Aber Gott formuliert sie in dieser Klarheit erst, nachdem er sich Jeremias Widerspruch angehört und ihm einen ganz klaren Zuspruch gegeben hat. Es gibt also offenbar nicht nur eine Grundausstattung für das, was unsere Aufgabe ist, sondern wirklich auch ganz konkret Gottes Handeln und seine Unterstützung in den konkreten Situationen. Also nicht, im Prinzip hast du ja alles, was du brauchst, jetzt mach mal, wir gucken mal, ob es klappt, sondern wenn die Aufgabe da ist, dann gibt Gott häufig wirklich nochmal eine ganz besondere Ausstattung, um das in der konkreten Situation auch auszuführen. Mir macht das Mut, wenn ich dieses Ich bin zu Gefühl habe. Gott hört sich das an und dann sagt er etwas dazu. Vielleicht sagt er auch manchmal, ja, stimmt, für diese Aufgabe bist du wirklich zu alt, zu langsam, zu ungeduldig. Das sehe ich auch so, aber das macht nichts. Das war gar kein Auftrag, der von mir kam. Das war nur dein Pflichtbewusstsein, das sich da zu Wort gemeldet hat. Oder das waren die anderen, die fanden, dass du eine Aufgabe hast. Oder es war dein Perfektionismus, lass sie mal beiseite. Aber wenn Gott wirklich einen Auftrag für uns hat, dann traue ich ihm auch zu, dass er uns das unmissverständlich klar machen kann. Und dann freue ich mich auf seine Zusagen, ohne die er uns nicht losschickt. Und bezogen auf den Text bleibt nun bei mir der Eindruck übrig, ja, Jeremia hat zwei Argumente. Ich bin zu und ich kann nicht. Aber insgesamt steht es 2-4, würde ich sagen. Und wir wissen, 2-4 ist ein klares Ergebnis. Ne? Gott hat mehr Argumente. Und nicht nur mehr, wir sind ja nicht bei der EM, sondern auch bessere Argumente, überzeugendere Argumente, nämlich ich kenne dich, ich habe dich geformt, ich bin bei dir, ich unterstütze dich. Dem kann man eigentlich nicht viel entgegensetzen, oder? Eine Kombination aus Erinnerung, ups, da sind wir zu weit, und Zuspruch. Gott weiß wohl, was wir brauchen. So, aber nun will ich noch einmal zurückgehen zu diesem zu jung. Zu jung. Wenn man das von außen über jemanden sagt, klingt das ja negativ. Übrigens genauso wie jede andere Aussage, in der wir sagen, der ist zu oder die ist zu oder vielleicht sogar du bist zu. Gerade über Jugendliche gibt es ja kernige Aussagen, ne? So zum Beispiel die folgende. Die Jugend von heute liebt den Luxus, hat schlechte Manieren und verachtet die Autorität. Sie widersprechen ihren Eltern, legen die Beine übereinander und tyrannisieren ihre Lehrer. Klingt aktuell, wird auch über jede Generation gesagt. Und das Zitat stammt von Sokrates. Also nicht von dem, der mal für Borussia Dortmund gespielt hat, sondern von dem Philosophen. Und das Zitat ist über 2000 Jahre alt. Das wurde über die meisten von uns gesagt, vermute ich. Es wurde über unsere Eltern gesagt, über unsere Großeltern. Das ist offenbar immer eine Sicht auf die Jugendlichen. Und es steckt ein Verurteilen drin, das nicht in Ordnung ist, glaube ich. Paulus ist da ganz klar. Er schreibt nämlich mal an seinen jungen Mitarbeiter Timotheus. Es war für ihn ein sehr vertrauter Mitarbeiter, der ihn auch auf einigen Reisen begleitet hat. Und der Timotheus war, obwohl er noch relativ jung war, eingesetzt als Leiter einer Gemeinde und hatte da Verantwortung. Und die meisten dort waren wohl älter als er. Schwer vorstellbar, dass das immer reibungslos lief. Und Paulus spricht Klartext. Niemand hat das Recht, auf dich herabzusehen, nur weil du noch jung bist. Sei den Gläubigen ein Vorbild in allem, was du sagst und tust, ein Vorbild an Liebe, Glauben und Reinheit. Ich glaube, das kann und muss man mit zwei Ohren hören. Einmal mit dem Timotheus-Ohr. Für ihn ist das ja eine ganz deutliche Rückenstärkung und bestimmt eine Ermutigung. Es hat niemand das Recht, auf dich herabzusehen. Lass dich davon nicht einschüchtern. Aus anderen Berichten in der Apostelgeschichte und anderen Paulusbriefen bekommt man so ein bisschen den Eindruck, dass Timotheus eher ein etwas ängstlicher Typ war und sich ja ein bisschen zurückhaltend, also jedenfalls kein klassisches Alpha-Männchen. Und vielleicht hatte er durchaus Bedenken, den Älteren etwas zu sagen. Noch dazu in einer Gesellschaft, in der das Alter so hoch angesehen war. Aber Paulus mutet ihm das zu und traut ihm das zu. Er als junger Mann soll und kann den anderen in der Gemeinde ein Vorbild sein. Hier geht es um Timotheus. Bei ihm war es das Alter oder vielmehr das fehlende Alter, das ihm vielleicht vorgehalten wurde. Aber ich würde jetzt mal ganz mutig behaupten, dass das auch für jede andere unserer Schwachstellen oder unsere vermeintlichen Schwachstellen gilt. Niemand hat das Recht, auf dich herabzusehen, weil du Punkt, Punkt, Punkt bist. Vielleicht ist dir vorhin ja ein Wort eingefallen, bei dem du dachtest, ja genau, ich bin zu was auch immer. Dann setz das doch mal gedanklich hier ein und mach dir klar, niemand hat das Recht, auf dich herabzusehen, weil du Punkt, Punkt, Punkt bist. Nicht mal du selbst hast das Recht, auf dich herabzusehen. Aber lasst uns auch noch mit dem anderen Ohr hinhören. Niemand hat das Recht, auf dich herabzusehen, weil du noch jung bist. Das enthält ja auch eine klare Ansage für die nicht mehr so Jungen, die das vielleicht tun. Und dazu hat niemand das Recht. Denn offenbar tut Timotheus ja genau das, was sein Auftrag ist und wofür er begabt ist. Vielleicht muss man noch etwas treffender sagen, wofür er begabt wurde. Denn das beschreibt Paulus uns dann so, oder er sagt es dem Timotheus so: Lass die Gabe nicht ungenutzt, die dir durch Gottes Gnade geschenkt worden ist. Du hast sie ja aufgrund eines prophetischen Wortes und unter Handauflegung der Ältestenschaft bekommen. Konzentriere dich also ganz auf diese Aufgaben. Lass dich durch nichts beirren. Gib Acht auf dich selbst und auf das, was du lehrst. Lass die Gabe nicht ungenutzt. Das gefällt mir. Es zeigt in einem ganz kurzen Satz, dass uns Gaben und Begabungen geschenkt sind und dass wir gleichzeitig die Verantwortung haben, sie zu nutzen, vielleicht auch weiterzuentwickeln. Begabt worden zu sein, heißt ja gerade nicht, aus der Verantwortung heraus zu sein. So, und nun zum Abschluss noch ein letzter kurzer Gedanke. Ich gebe zu, den kann man nur in der deutschen Sprache so denken. Es ist nicht schlimm, wenn du manchmal denkst, ich bin zu Punkt, 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 irgendwas. Das einzige Problem hast du eigentlich dann, wenn du sagen musst, ich bin zu, im Sinne von, ich bin verschlossen, ich habe mich zugemacht. Dann wird es wirklich problematisch, wenn du sagen musst, ich lasse niemanden mehr an mich heran, auch Gott nicht. Ich mache meine Ohren zu, wenn er redet, ich mache mein Herz zu. Das mit dem Herzen klingt immer so ein bisschen blumig, aber im Hebräischen ist das Herz nicht der Ort, an dem die Schmetterlinge hin und her fliegen, sondern es ist der Sitz der Gedanken, der Überzeugungen, der Pläne, der Entscheidungen. Wie spannend ist es, wenn wir dann das Herz aufmachen und Gott mitredet? Klar, es kann auch ein bisschen unbequem werden. Vielleicht habe ich mich ja mit manchen meiner Überzeugungen, auch wenn sie falsch sind, ganz gut eingerichtet. In Norddeutschland, also im Moinland, kann man ja das Wort zu deklinieren. Da gibt es die zue Tür und das zue Fenster, es gibt auch das aufe Fenster. Und ein zues Herz, das ist wirklich nicht gut. Das ist doch wirklich ein Jammer, wenn Gott zu unseren Überzeugungen, zu unseren Plänen, zu unseren Entscheidungen wirklich etwas zu sagen hat und wir lassen ihn gar nicht dran, wir machen zu. Also kein Problem, wenn du manchmal denkst, ich wäre so gern anders, aber ich bin zu klein, zu schwach, zu jung, zu alt, zu langweilig, zu durchschnittlich, zu normal. Dieses Gefühl, diesen Gedanken kannst du korrigieren. Oder besser gesagt, den kann Gott korrigieren. Nur ein zues Herz, das steht dir dabei im Weg. Das, was wir brauchen, ist ein aufes Herz. Und dann können wir gespannt sein, was Gott unseren verqueren Gefühlen entgegensetzt und was für Ideen er für unser Leben hat. Ich wünsche euch, dass Gott euch segne mit einem aufen Herzen. Amen.